Am Sonntag hatten wir hier das Zeugnis von der Helene Epp. Sie kam ja nach vorne und sie hat ja dann erzählt von ihrem Krebs und dass es eine nicht einfache Zeit war, durch die sie gegangen ist. Aber sie stand dann hier vorne und hat dann doch gesagt, Gott war da. Gott hat durchgetragen, Gott hat wirklich den Unterschied gemacht. Und sie hat Gott den Dank gegeben, auch durch das Zeugnis, das sie hier gegeben hat. Ich weiß nicht, vor 2 oder 3 Wochen, da war Eugen hier vorne an einem Gebetsabend, Bibel- und Gebetsabend, und hat dann von seinem Urlaub erzählt. Und wir wurden ausführlich mit hineingenommen, wie ein Urlaub auch verlaufen kann. Also so einen Urlaub würde ich nicht mögen, aber so die Quintessenz von seinem Urlaub war, dass trotz der vielen Turbulenzen, der vielen unerwarteten Dinge, Gott ihm Lektionen mit auf den Weg gegeben hat, für die er dankbar ist. Und er konnte auch hier stehen und sagen, ja, es war schwierig, aber wir sind Gott dennoch dankbar. Wenn wir auf das Leben von David schauen, dann sehen wir sind jetzt in 2. Samuel 22 mittlerweile angekommen, dass sein Leben enorm viele Facetten gehabt hat. Und wenn man dann genau hinschaut, wie wir es Vers für Vers getan haben, dann sehen wir, es gab so viele Gipfelerlebnisse, so viel Gottes Nähe erfahren, von Gott verändert worden, aber es gab auch so viele Täler, durch die er gegangen ist und wo er aber auch da schmerzliche Lektionen lernen musste, aber dennoch erlebt hat, wie Gott ihn durchgetragen hat. Und heute sehen wir, wie er durch den Psalm eigentlich in 2. Samuel eigentlich so einen Überblick gibt über sein Leben. Es ist jetzt schwierig zu sagen, welcher Vers in welcher Situation seines Lebens einzuordnen ist. Manche sicherlich in seinen frühen Jahren, einiges eher später, als er König war. Aber unterm Strich endet er auch diesen Psalm mit einem Lob und sagt, ich habe vieles im Leben erlebt mit meinen Worten, aber ich bin so dankbar, dass Gott treu ist, dass Gott durchgetragen hat. Und das sehen wir. Es sind einige Verse, 51 Verse in dem Psalm 2. Samuel 22. Der Parallelpsalm dazu ist der Psalm 18, der relativ ähnlich ist. Und ich habe mal die ersten 4 Verse überschrieben, genau, wie Gott erfahrbar ist. Ein weiter, genau, das sind die Verse 1 bis 4. Oder wie hat David ganz konkret Gott erfahren? Im ersten Vers heißt es, und David redete vor dem Herrn die Worte dieses Liedes zur Zeit, als ihn der Herr errettet hatte, aus der Hand aller seiner Feinde und aus der Hand Sauls und sprach. Also er steht jetzt am Ende des Buches und jetzt haben wir quasi so eine Quintessenz seines Lebens, das, was er vielleicht auch seinen Nachfolgern oder den Lesern dieses Psalmes mitgeben möchte. Also in erster Linie redete er es ja vor den Herrn die Worte dieses Liedes. Das heißt, er hat ein Lied quasi gesprochen, er hat das geschrieben, verfasst und hat da einfach sein Herz geöffnet und Gott all das gesagt, sicherlich wie es ihm in den Sinn kam, wie Gott es ihm vielleicht auch wiederum gegeben hat. Und was ich eben bemerkenswert finde, ist hier in dem ersten Vers, und er rettet hat aus der Hand aller seiner Feinde und aus der Hand Sauls. Das heißt, die schwerste Phase seines Lebens scheint nicht unbedingt jetzt die Zeit von Absalom oder sonstiges gewesen zu sein, sicherlich auch enorm. Ich möchte das in keinster Weise kleinreden, aber ich glaube, eines der prägendsten Zeiten, vielleicht kann man das so formulieren, seines Lebens war die Zeit, als er vor Saul auf der Flucht war, wo sein Leben bedroht war, wo Gott ihm viele, viele Lektionen auf den Weg gegeben hat, wo er wusste, ich bin von Samuel gesalbt, aber ich bin noch nicht König. Und da hat er eben viele schwere Jahre erlebt. Und dann, was sind die Dinge, die er in dem Lied Gott sagt? Der Herr, Vers 2, ist mein Fels und meine Burg und mein Erretter. Also mir ist aufgefallen, ich habe mal so grob durchgezählt, circa 40, 42 Mal kommt das Wort mein in diesem Psalm vor. Und auch hier, direkt in den ersten Versen, mein Fels, meine Burg, mein Erretter, mein Hort, mein Schild, mein Horn meines Heils, mein Schutz, meine Zuflucht, mein Heiland, alles in den ersten 3, 4 Versen. Und da sehen wir schon, welche Position oder welche Beziehung David in diesem Moment zu Gott gehabt hat. Er kann wirklich aus tiefstem Herzen sagen, es ist mein Gott. Und das macht den Unterschied. Ja, wie oft können wir durch den Alltag gehen und sagen, ja, Gott ist da. Aber so diese tiefe Beziehung, dieses diese Vater-Sohn-Beziehung irgendwo, ja, das ist dann vielleicht gar nicht da. Und hier merken wir das, ja, David sagt, mein Fels als allererstes. Und das ist eben das Spannende. David nimmt in diesem ganzen Psalm Begriffe, die ihm in seinem Alltag begegnen, mit denen er ständig in seinem Leben zu tun hat. Ich finde es mal ganz spannend, welche Begriffe würden wir heute verwenden, wenn wir einen Psalm schreiben würden. Ja, er sagt beispielsweise, mein Fels, ja, Fels, ein Felsen kennen wir alle, manche sagen auch hier Felsenkluft, also etwas, wo ich mich verstecken kann, etwas, wo ich Sicherheit finden kann. Und er war ja immer wieder auf der Flucht und das war Gott für ihn. Er war der Felsen, den niemand verrücken kann. Ja, wo er wirklich auch dann vielleicht in einer Felsenkluft ankommen konnte, Sicherheit finden konnte und wo die Angriffe, eben die Gefahr nicht so unmittelbar erlebt war. Dann ist Gott für ihn aber auch die Burg gewesen. Auch da wieder das ganze Leben, so viel Kämpfe, so viel Blut und er kannte den Wert einer Burg. Ja, in Jerusalem, wenn es da eine Burg gibt oder ganz egal, wo er sich befunden hat, dann sich als König in eine Burg zurückziehen zu können, um die Sicherheit zu wissen, der Feind, er kommt nicht einfach hinein, der wird vielleicht mit Pfeilen schießen, er wird vielleicht die Mauern versuchen durchzubrechen, aber in dieser Burg, da finde ich Sicherheit, da erlebe ich die Nähe und die Gegenwart Gottes, da kann ich mich zurückziehen, wenn mir mal alles zu viel wird. Und dieses Bild gebraucht er, um zu sagen, Gott ist meine Burg. Ja? Und dann sagt er, mein Erretter. Ja, und das finde ich, das ist nochmal eine Steigerung von dem. Ja, so viele lebensbedrohliche Situationen und immer wieder von Gott gerettet. Immer wieder ist er entkommen den Feinden und sicherlich auch Erretter in Bezug auf das ewige Leben. Weil er später auch vom Heiland redet, von der Gnade, Chesed gebraucht, der Güte das Wort. Also sicherlich auch der ihm ewiges Leben, eine ewige Hoffnung gibt. Also diese Worte in Vers 2. Und dann geht er weiter in Vers 3. Gott ist mein Hort, auf den ich traue. Mein Schild und mein Horn meines Heils. Mein Schutz und meine Zuflucht. Mein Heiland, der du hilfst vor Gewalt. Auch wiederum Worte, die relativ ähnlich sind, aber die wiederum ein Stück weit eine andere Nuance, einen anderen Aspekt betonen. Also Hort hier auch, ein Hort, ich weiß gar nicht, wurden Kitas nicht damals auch Hort genannt, da wo man die Kinder hinbringen kann, wo die sicher sind, wo sie betreut werden, wo die ja Liebe und Zuspruch erfahren sollen. Aber von einer wortwörtlichen Bedeutung geht es auch in Richtung Stein, also etwas, was wirklich in der Lage ist, ihm Schutz zu geben. Und er hat so viel Schutz gebraucht, dass er eben immer wieder diese Worte dafür auch gebraucht. Ein Schutz, auf den man sich verlassen kann. Ja, ich bin oft auf dem Zweirad unterwegs und ich würde nicht auf die Idee kommen, bei Kleinanzeigen irgendwie einen Helm für 5 € zu kaufen. Ja, macht keinen Sinn. Es geht um die Sicherheit. Und ähnlich auch da. Bei ihm ging es um so viel und er hat einen Hort gebraucht, etwas, was ihm wirklich Sicherheit gibt. Ja, was nicht nur irgendwie ein verlockendes Angebot ist, sondern etwas, worauf man sich verlassen kann. Ja, Gott ist sein Schild. Auch wiederum aus der Kriegssituation gedacht. Da sind vielleicht die Feinde vor einem und sie schießen mit Pfeilen. Und was braucht man da? Man braucht ein Schild. Ja, einen Schild, im Endeffekt auch ein Schild des Glaubens, um die feurigen Pfeile des Feindes auslöschen zu können. Und er sagt, du bist mir auch Schild gewesen. Es gab so viele Pfeile, die mein Leben treffen wollten. Ja, vielleicht übertragen so viel schwere Situationen, so viele Anfechtungen, Versuchungen vielleicht. Aber du Gott, du bist mein Schild gewesen, ein schönes Bild, das hier gebraucht wird. Ja, ohne Schild kein Schutz, ohne Schutz keine Errettung. Du bist der Horn meines Heils. Ja, es gab ja damals diese Altäre und diese Altäre hatten halt diese Hörner und da konnte man sich eben festhalten. Und er sagt, Gott, auch wenn ich auf der Flucht bin, bei dir kann ich zur Ruhe kommen, bei dir kann ich mich festhalten und da können mir die Feinde nichts anhaben. Ja, Horn könnte natürlich auch verstanden werden als Bergspitz, ja, der Horn von einem bestimmten Berg. Ja, ich bin da oben angekommen, die Felsen, die sind steil und der Feind, der kann mir nicht folgen, da bin ich sicher. Und dann meines Heils. Also bei dir halte ich fest, weil du mich nicht nur beschützt, du bist nicht nur Zufluchtsort, sondern du bist der, der mir Heil gibt, der mir ewiges Leben gibt. Und das sagt Gott David Gott immer wieder und er betont es, obwohl Gott es natürlich weiß. Und das finde ich schön. Er sagt, dann mein Heiland, ja, also Horn meines Heils, mein Schutz und meine Zuflucht, mein Heiland, der du mir hilfst vor Gewalt. Ja, und das finde ich eben auch. Ja, wir wollen Retter, wir wollen einen Helfer haben, der auf unserer Seite steht, ja, wo wir ankommen können, wo wir Sicherheit erfahren können, aber dann auch diesen Aspekt, mein Heiland, ja, du bist derjenige, der mir Heil gibt, der das Heil gebracht hat, ja, so jemanden möchte man doch auf seiner Seite haben. Gott bietet ihm oder hat ihm auch das Heil angeboten. Und all das zusammengenommen, was er jetzt hier beschrieben hat in diesen drei Versen, das führt in das Lob. Und er kann gar nicht anders, als zu Beginn des Psalms Gott zu loben, Vers 4. Ich rufe an den Herrn, den Hochgelobten, so werde ich von meinen Feinden errettet. Und hier sehen wir das Gebet, ich rufe an den Herrn. Ja, das Gebet, und das sehen wir an vielen Stationen seines Lebens. Natürlich gab es Situationen, wo er sich auch mit dem Gebet schwer getan hat. Aber das Gebet war ein beständiger Begleiter, ein fester Bestandteil seines Lebens. Und er spricht hier diese Gewissheit aus. Ich rufe an und dann, so werde ich errettet. Er stellt die Errettung, das Eingreifen Gottes gar nicht in Frage, sondern er geht fest davon aus, ich rufe an und natürlich wird Gott das tun. Wie er es tut, kann er machen, wie er meint, aber er wird es tun. Und so einen Gott zu haben, führt ihn eben dazu, dass er sagt, er ist hochgelobt. Ja? Ich will dich preisen, Herr, wie wir es eben gesungen haben. Ja, und das wortet er, das gibt er Gott ein Stück weit zurück und sagt, ja, Herr, du sollst hochgelobt werden, weil du verlässlich bist, weil du Antwort gibst auf die Gebete, die ich dir bringe. Und das finde ich so spannend hier. Ich saß selber da und sage, Mensch, wie würde ein Psalm von mir heutzutage aussehen. Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht würde ich sagen, Herr, du bist mein Auto. Ja, du führst mich an die Orte, die du für richtig hältst. Du bist meine Kirche, da kann ich ankommen, da kann ich auftanken. Du bist mein Zuhause. Ja, da freue ich mich zu sein. Das sind vielleicht andere Worte, die wir heute gebrauchen würden. Aber das ist das, was David bewegt hat und was die Liebe eben auch zum Ausdruck bringt. Also er sagt Gott ganz konkret, was er erlebt hat, obwohl Gott natürlich diese Dinge weiß. Und das möchte ich auch ein Stück weit lernen. Das können wir auch heute nachher bei der Gebetszeit tun, dass wir Gott ganz konkret mal Dinge sagen, die er für uns ist, was er uns bedeutet. Ja, vielleicht kommt das hier und da auch zu kurz in unserem Leben. In meinem Gebetsleben kommt das durchaus zu kurz, dass ich Gott einfach mal viel Zeit nehmen und zu sagen, Herr, das bist du für mich, das bist du für mich und so weiter. Dass man da wie David auch drüber nachdenkt und es Gott so auch sagt. Die Verse 5 bis 20 habe ich mal überschrieben, wie Gott rettet. In dem Vers 5 heißt es, 5 und 6, es hatten mich umfangen die Wogen des Todes und die Fluten des Verderbens erschreckten mich. Des Totenreichs Bande umfingen mich und des Todes Stricke überwältigten mich. Also wir haben hier mit verschiedene Parallelismen, also es wird in der ersten Vershälfte etwas gesagt und das wird dann mit ähnlichen Worten in der zweiten Vershälfte nochmal gesagt oder es wird ergänzt. Also je nachdem, welcher Parallelismus es ist oder es wird das Gegenteilige gesagt von dem, was man in der ersten Vershälfte gesagt hat. Ja, hier, es haben mich umfangen die Wogen des Todes und die Fluten des Verderbens erschrecken mich. Also wir haben hier einen Parallelismus, der synonym ist, wo quasi mit etwas anderer Akzentuierung dasselbe gesagt wird. Aber der Inhalt ist hier, er wurde von den Feinden umgeben. Ja, man wollte ihn von dem Thron stoßen. Und dennoch, glaube ich, redet er hier gar nicht in erster Linie von Menschen, die ihm nachgestellt haben. Natürlich haben ihm immer wieder Menschen nachgestellt. Aber diese ganzen Worte, die Fluten des Verderbens, des Totenreichs Bande, ich glaube nicht, dass hier einfach von Menschen die Rede ist, da ein Schimi, der da hinkommt und ein paar böse Worte ruft. Ich glaube nicht, dass das in erster Linie gemeint ist. Sondern ich glaube, das sind diese inneren seelischen Kämpfe, geistlichen Kämpfe, die er zu erleben hatte, in sämtlichen Stationen seines Lebens. In der Familie vielleicht am Anfang nicht wirklich wahrgenommen, so irgendwie Sohn zweiter Klasse, dann verfolgt, dann als König, aber als Vater auch vieles verkehrt gemacht. Also ich glaube schon, dass es hier um Mächte geht, die in seine Welt hineingebrochen sind, die ihn sicherlich vom rechten Weg abbringen wollten. Und er braucht hier sehr dramatische, sehr bildreiche Worte. Und manchmal ist es wirklich sehr, sehr schwer zu verstehen, was er sagen will. Ja, Wogen des Todes, Fluten des Verderbens, Totenreichsbande, des Todes Stricke. Ich glaube, der Feind, er hat wirklich alles versucht, um es vielleicht so zu umschreiben, damit man sich nicht in jedem Wort hier verliert. Er hat alles versucht, um David komplett zu Fall zu bringen. Und er hat nichts, aber auch wirklich gar nichts, unversucht gelassen. Und wenn David fällt, völlig klar, dann hätte es Auswirkungen für das ganze Volk im Endeffekt, wenn er König war. Und dann hätte der Feind einen großen Sieg davon getragen. Und ich glaube, da, wo wir mit Gott unterwegs sind, da gibt es diese starken geistlichen Kämpfe. Ja, wir alle, glaube ich, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, wir erleben geistliche Kämpfe. Vielleicht ist die Ausprägung des Kampfes unterschiedlich. Der eine vielleicht ein bisschen intensiver, der andere vielleicht ein bisschen weniger. Aber wir alle, wir werden von dem Feind angegriffen und er wird nicht zurückhalten, nur weil er uns etwas Gutes tun will, sondern wir sind angegriffen. Aber wie gehen wir mit den Kämpfen um? Ja, ergeben wir uns irgendwann den Kampf und sagen, Mensch, ich habe schon zigmal gekämpft, aber ich komme dagegen nicht an. Was hat David getan? Er hat zunächst erstmal seine Angst zugegeben. Er sagt, es sind Kämpfe, ich habe auch Angst davor, mit dieser Situation umzugehen. Es macht mir zu schaffen, Vers 7. Aber was tat er dann mit seiner Angst? Er sagt, als mir Angst war, rief ich zu dem Herrn und schrie zu meinem Gott, in Parallelismus. Da erhörte er meine Stimme von seinem Tempel und mein Schreien kam vor ihn zu seinen Ohren. Ja, also er hat sich nicht ergeben. Und das finde ich so schön, was er hier macht. Auch diese Dramatik, die wir hier lesen. Ja, ich rief zu dem Herrn, ich schrie zu meinem Gott. Es ist nicht nur einfach so, ja Gott, ich benenne dir mal meine Not. Ich komme zu dir in dieser Stunde, ich habe diese Not und jetzt habe ich es dir gesagt. Nein, es ist eine Dramatik zu erkennen, eine existenzielle Dramatik. Und dann kann man auch mal alles öffnen, dein Herz öffnen und zu Gott schreien und sagen, genau so empfinde ich und ich brauche jetzt in dieser Situation dein Eingreifen. Und dann die Antwort, und das ist das Schöne, dieses Verhältnis zwischen Gebet und wie geht Gott mit dem Gebet um. Er sagt, da erhörte er meine Stimme vor seinem Tempel und mein Schreien kam vor seinen Ohren. Ja, also er hat hier dann direkt den Tempel vor Augen, den Tempel als Ort der Gegenwart Gottes. Und ja, Gott in seiner Heiligkeit, in seinem Tempel hat es gehört. Er gebraucht menschliche Bilder, also kam vor seine Ohren. Gott ist kein Mensch, aber er gebraucht quasi diese Bilder, um zu verstehen, wie geht Gott mit dem Gebet um. Es kommt vor seine Ohren. Und das ist die Haltung seines Herzens. Wir bekommen hier diesen Blick in das Herz von David. Er rechnete mit der Antwort Gottes und Gott hat auch geantwortet, weil Gott eben verlässlich ist. Und Gott hat sich eben dann in seinen geistlichen Kämpfen großartig ihm geoffenbart. Ja, und David ringt hier quasi nach Worten zu beschreiben, was geschehen ist, als er gebetet hat. Wie ist Gott mit seinen Gebeten umgegangen? Und allein in der Wortwahl, die er gebraucht, sieht man die Faszination, die David hat in Bezug auf Gott. Ja, Vers 8. Die Erde bebte und wankte, die Grundfesten des Himmels bewegten sich und bebten, da er zornig war. Ja, das sind gewaltige Worte, ja. David betet und was geschieht, wenn David betet, wenn Gott als Schöpfer die Erde berührt, wenn Gott seinen Arm bewegen lässt, dann können Naturmächte durchbrochen werden, dann kann die Erde beben, dann können die Grundfeste des Himmels sich bewegen. Weil Gott der Schöpfer ist, der Allmächtige. Und das sehen wir in so vielen Beispielen. Auf einmal sehen wir eine Geschichte, wo Eisen schwimmen kann, wo ein Meer sich teilt, wo Tote auferstehen, wo Blinde sehen, wo Lahme gehen. Das ist das, was Gott tun kann. Und wo wir auch sagen müssen, Gott gestern, heute und derselbe auch in Ewigkeit. Aber für mich persönlich, die größte Macht sehe ich nicht darin, dass auf einmal die Erde bebt, wenn Gott eingreift, sondern wenn ein Sünder hier vorne steht und sagt, ich war geistlich tot, aber ich habe die Liebe Jesu in meinem Leben erfahren. Das ist für mich viel gewaltiger, als wenn die Grundfeste sich bewegt, ja, weil da etwas Totes zum Leben erweckt. Und von daher dürfen wir uns freuen auf den Zeugnisabend in den nächsten Wochen. Also hier wird dann ein Erdbeben mit dem Zorn Gottes begründet. Gott hört auf das Gebet. Er hat die Macht, Gericht zu üben, wenn sich Feinde erheben gegen quasi seine Kinder. Vers 9, Rauch stieg auf von seiner Nase. Also wieder dieses menschliche Bild und ein verzehrendes Feuer aus seinem Munde. Flammen sprühten von ihm aus. Vielleicht hier ein Bild, das ein bisschen an die Gesetzgebung erinnert, ja, wo Gott in seiner Heiligkeit da vor dem Sinai ist. Aber da, wo Gott in seiner Herrlichkeit erscheint, da sind selbst die gewaltigsten Dinge, die wir uns vorstellen können, ein verzehrendes Feuer, Flammen, da ist nichts. Ist das nichts, um Gott in irgendeiner Weise zu beschreiben, weil Gott so viel größer, so viel gewaltiger ist. Ja, wenn wir an Feuer wiederum denken, da wo Gott Gericht übt, da wo Gott zornig wird, da kann er Gericht üben, da können Dinge dem Boden gleichgemacht werden, dass sie nicht Bestand haben. Ich erinnere an Sodom und Gomorra, die durch Feuer dem Boden gleichgemacht wurde oder wo Gott immer wieder auch durch Feuer seine Macht gezeigt hat. Ja, Vers 10, er neigte den Himmel und fuhr herab und dunkel war unter seinen Füßen. Ja, ich weiß es nicht, ob es hier in Vers 11, ob es vielleicht hier auch schon ein Stück weit messianisch gemeint ist. Ja, er fuhr, Entschuldigung, Vers 10, genau. Im Neuen Testament heißt es, das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Gott entscheidet sich, in Christus Mensch zu werden und die Füße Jesu betreten das Dunkel, die sündhafte Erde. Dunkel war unter seinen Füßen. Er musste ins Dunkel hinabfahren, um mein Heiland werden zu können. Und sicherlich hier auch natürlich eine Erfahrung. Gott sieht die Not von David, er kommt runter, er greift ein. Vielleicht auch ein messianischer Ausblick, dass er sagt, Gott ist bereit, Retter zu sein für die Menschen. Vers 11, und er fuhr auf dem Cherub und flog daher und er schwebte auf den Fittichen des Windes. Also in Hesekiel sind ja die Cherubim, die quasi den Thronwagen Gottes irgendwie umgeben. Cherubim, Diener Gottes, er flog auf dem Cherub, fuhr auf dem Cherub, flog daher. Ein Bild, glaube ich, für die Freiheit Gottes. Ja, Gott ist absolut frei in seinem Handeln, auch in seinem Zorn zu handeln, wie er es für richtig hält. Ja, er schwebt auf den Fittichen des Windes. Ja, er kann sich bewegen, wie er will. Niemand kann ihn aufhalten. Was er tut, das wird genauso auch geschehen. Ja, Fittichen des Windes. Ja, wir kennen die Stelle, der Geist weht, wo er will. Ja, da, wo der Geist vorbereitet, da bereitet er vor. Wo der Geist befähigt, da befähigt er. Gott ist souverän in seinem Handeln. Und dieser Gedanke, der steckt irgendwo hinter diesem Vers mit drin. Alles richtet sich nach ihm. Vers 12, er macht Finsternis ringsum zu seinem Zelt und schwarze, dicke Wolken. Ich muss auch erstmal so ein bisschen Kopf kratzen. Er macht Finsternis zu seinem Zelt. Ja, auch irgendwie nicht ganz einfach zu verstehen, aber vielleicht ein Stück weit in diese Richtung zu verstehen, dass Gott in dieser Welt noch ein Stück weit verborgen ist. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Ja, das gilt für Menschen, die ohne ihn leben, aber auch manchmal für uns Christen. Da sind seine Wege, die er für uns vorbereitet hat, vielleicht gar nicht zu erkennen. Wir wissen nicht, was morgen ist. Der morgige Tag ist vielleicht wie ein Dunkel um uns herum. Aber wichtig ist, dass wir zu seinem Zelt gehen und sagen, bei dir ist Licht zu haben. Du kannst mir einen Leuchter in die Hand drücken, sodass ich den Weg wieder ganz neu erkennen kann. Und ich glaube, durch den Glauben oder durch das Wort Gottes auch, er wird der Weg wieder ein Stück weit erhellt und wir bekommen Licht auf unserem Weg. Vers 13, aus dem Glanz vor ihm brach hervor flammendes Feuer, also welch ein gewaltiges Bild, aus dem Glanz, also so ein starker Glanz, das Feuer hervorbricht, das sagt er Gott. Der Herr donnert vom Himmel und der Höchste ließ seine Stimme erschallen, musste ich wieder an 2. Mose denken bei der Gesetzgebung. Er schoss seine Pfeile und zerstreute die Feinde. Er sandte Blitze und erschreckte sie. Also Gott übt Gericht. Gott lässt sich nicht spotten. Gott handelt und hier wiederum ein Bild der absoluten Stärke und Souveränität Gottes. Er zerstreute und sandte Blitze und erschreckte sie. So wie nichts, ja, wie ich jetzt ein Glas Wasser. So gewaltig, majestätisch ist Gott, dass er so einfach handeln kann. Also ein Bild der Größe, der Heiligkeit, der Majestät Gottes. Und alle diese Dinge, sind quasi Begleiterscheinungen, wenn Gott sich auf den Weg macht, die Seinen zu retten. Es ist ein großer geistlicher Kampf, wenn Menschen zum lebendigen Glauben an Christus finden. Ja, und es geschieht unglaublich viel in der unsichtbaren Welt. Das tut Gott, auch wenn manches unseren Augen verborgen ist, um die Feinde niederzuhalten. Ja, und das sind eben diese vielen Worte, Donner, Stimme, Blitze und so weiter. Das hat mich auch wiederum an die Offenbarung erinnert, wo auch Worte gebraucht werden, wo ich sage, wenn ich das lese, ich kann es gar nicht wirklich fassen und ergründen, die Dimension, um die es da geht. Aber auch hier, ich kann es nicht wirklich greifen, aber wir wissen, wenn Gott in seinem Zorn eingreift, wenn er Gericht übt, dann wird es ein gerechtes Gericht sein und seine Gerechtigkeit wird offenbar werden. In Vers 16, da sah man das Bett des Meeres und des Erdbodens Grund und ward aufgedeckt bei seinem Schelten des Herrn, bei dem Schelten des Herrn vor dem Odem und Schnauben seines Zorns. Also David betet, Gott antwortet, viel bewegt sich, ja, die Wasser haben einen Grund. Alle, die am Meer hohe Wellen gesehen haben, die merken, wie viel Macht, wie gewaltig Wasser ist. Und hier wird gesagt, selbst das Wasser ist nichts vor Gott. Selbst die Tiefen des Erdbodens Grunds ward aufgedeckt, das ist nichts vor Gott. Gott ist so viel größer vor dem Oben und Schnauben seines Zorns. Also es gibt kein Verstecken, es gibt kein sich in Sicherheit bringen, wenn Gott sich auf den Weg macht. Ja. Dann in Vers 17, er streckte seine Hand aus von der Höhe und fasste mich und zog mich aus großen Wassern. Und das finde ich so schön, er beschreibt eine ganze Menge über das, was Gott alles ist, was er tut, wie er auch auf Gebet antworten kann. Und jetzt fängt er an, diese ganzen Dinge so langsam auf sich zu übertragen. Ja, er streckte seine Hand und fasste mich und zog mich aus großen Wassern. Ja, wie hat Gott David aus der Hand der Feinde gerettet? Und dieses Bild wiederum finde ich schön. Gott streckte seine Hand entgegen und jetzt war David gefragt, würde er die Hand Gottes ergreifen oder würde er es nicht tun? Ja, es kann sein, dass wir zu Gott rufen, dass Gott seine Hand ausstreckt, aber dass wir dann es gar nicht tun, den ausgestreckten Arm Gottes zu ergreifen und wir beten weiter und Gott gibt uns wieder seinen Arm und wir ergreifen ihn nicht. Und das ist hier wichtig, dass David den Arm auch wirklich ergriffen hat, dass er sich von Gott helfen lässt. David hat es getan und so hat er ihn aus großen Wassern gerettet. Ja, er wäre untergegangen aus den vielen Angriffen. Alles, ja, sein Leben schien überschwemmt zu sein von Problemen. Aber Gott hat ihn herausgezogen. Gott hat ihn auf sicheres Land gestellt, sodass er wieder einen klaren Blick haben konnte. Ja, er verdankt Gott alles. Er verdankt Gott sein Leben. Vers 18. Er errettete mich vor meinen starken Feinden, von meinen Hassern, die mir zu mächtig waren. Ja, diese Gegenüberstellung, die finde ich recht schön hier. Ja, er sagt, er errettete mich von meinen starken Feinden und zeigt damit auf, Gott ist stärker als die starken Feinde. Und dann sagt er, von meinen Hassern, die mir zu mächtig waren. Damit zeigt er, alleine ohne Gott hätte ich gegen die Hasser nicht den Hauch einer Chance. Ich würde untergehen, sie würden mich besiegen. Aber er errettete mich. Es geht nicht um meine Kraft, es geht um seine Kraft. Seine Kraft reicht aus in den schwierigsten Turbulenzen, die er durchgemacht hat. Ja, entweder Gott oder sein Untergang. Und das hat er immer wieder erlebt. Da ist Goliath, wer war stärker, David oder Goliath? Ich würde, wenn es damals Wettbüros gäbe, ich hoffe, ich würde nie wetten, aber ich hätte wahrscheinlich auf Goliath gesetzt. Er ist groß, er ist stark, er ist ausgebildet und David ist klein und schwach und naiv vielleicht als Teenie-Junge. Ja, Absalom war zeitweise überlegen, Saul war stärker als David, aber Gott hat den Unterschied gemacht. Er errettete ihn vor den Hassern. Vers 19, sie überwältigten mich zur Zeit meines Unglücks, aber der Herr ward mein Halt. Also es gab eine Zeit seines Unglücks, wo er dann sicherlich auch Gott aus den Augen verloren hat, wo Gott nicht sein Halt war. Aber dann hat er sich wieder auf Gott besonnen und Gott ist sein Halt geworden. Also ein Prozess wieder, wo er gemerkt hat, Gott ist verlässlich. Ja, von den Feinden überwältigt. Ja, es muss nicht unbedingt bedeuten, dass er einen Krieg verloren hat. Ja, es kann genauso der Feind sein, der in dem geistlichen Kampf. Da ist eine Batseba und er kann dem nicht widerstehen. Ja, da ist vielleicht eine Vaterrolle, wo er vielleicht in der einen oder anderen Situation dem nicht nachgekommen ist. Ich erinnere an Absalom, an Tamar, an die ganze Situation in den letzten Kapiteln. Ja? Aber er sagt, aber der Herr ward mein Halt. Ja? Und dieses göttliche Aber, das finde ich eben so schön. In den Tiefphasen hat er sich neu auf Gott ausgerichtet und hat wieder ganz neu den Wert Gottes in seinem Leben erkannt. Aber Gott ist mein Halt und Gott hat mich durchgetragen durch diese Situation. Ja, Gott als Jahwe, ja, als verlässlich, als treu, als barmherzig. In Vers 20, er führte mich hinaus ins Weite, er riss mich heraus, denn er hatte Lust zu mir. Ja, Israel war versklavt in Ägypten, Gott führte sie ins Weite. Ja, David war eingeengt von Feinden, von Problemen, von Ängsten, von Sorgen, von seiner eigenen Familie. Er war davon umgeben, es hat ihn gefesselt. Und was hat Gott getan? Er riss ihn heraus. Also dieses Ruckartige, so, ich nehme dich da jetzt raus und nicht so dieses ganz, ganz langsame, ja, Schritt für Schritt sehen wir mal weiter. Nee, Gott riss ihn heraus und dafür braucht es Macht, dafür braucht es Stärke. Jemand, der stärker ist als seine ganzen Umstände. Und der Grund, warum Gott eingegriffen hat, ist jetzt nicht in erster Linie im Herzen von David zu finden, sondern ich finde es so schön, denn er hatte Lust zu mir. Und das finde ich schön. Ja, Gott, um dieses Wort Lust zu gebrauchen, Gott hat Lust zu dir und zu mir. Also Wohlgefallen, Freude, ein Herz dafür. Ja, es gibt verschiedene Begriffe und deshalb kann er uns auch herausreißen, auch aus schweren Situationen herausreißen. Aber die Sache hier, Gott hatte Lust, aber David war auch bereit, den ausgestreckten Arm Gottes zu ergreifen. Warum rettet Gott? Die Verse 21 bis 28. Ja, bisher eben die Größe Gottes wurde aufgezeigt, ja, die Gnade, die Gott erwiesen hat. Und also David sagte quasi mit meinen Worten aus, meine Kraft reicht nicht aus, ich brauche deine Kraft, Gott. Ja, also das war das Entscheidende. Und jetzt war ich, muss ich sagen, beim Lesen zunächst erstmal völlig irritiert und gedacht, lieber David, was redest du da zu Gott? Ja, zu Gott, zu Menschen sei mal dahingestellt, aber zu Gott. Er sagt in Vers 21, der Herr tut wohl an mir nach meiner Gerechtigkeit. Er vergilt mir nach der Reinheit meiner Hände. Denn ich halte die Wege des Herrn und ich bin nicht gottlos wider mein Gott. Denn alle seine Rechte habe ich vor Augen und von seinen Geboten weiche ich nicht, sondern ich bin ohne Tadel vor ihm und hüte mich vor Schuld. Darum vergilt mir der Herr nach meiner Gerechtigkeit und nach meiner Reinheit vor seinen Augen. Also diese Verse, losgelöst vom gesamten Kontext, sind eine Katastrophe. Das ist Werksgerechtigkeit pur. So jemand, der das über sich selber sagt, der wäre hier falsch in der Gemeinde. Das widerstrebt allem, was wir in der Gemeinde lehren. Haben wir es hier mit einem Widerspruch zu tun? Und deshalb ist der Kontext ebenso wichtig. Ja? David weiß, dass er einzig und allein aus Gnade erwählt ist. Dass es einen Bund gibt zwischen ihm und Gott, dass Gott ihn eingesetzt hat. Und er hat immer wieder gesagt, ja, ich richte mich nach dem Zeitplan Gottes. Er wusste, Gott ist mein Heiland, mein Erretter. Das sind Worte, die er gebraucht. Ja, aber dann, genau, in Vers 21, der Herr tut wohl an mir nach meiner Gerechtigkeit, er vergilt mir nach der Reinheit meiner Hände. Und das irritiert. Ja, wir als Neutestamentler würden sagen, Mensch, lass uns doch einfach einen Buchstaben ändern, statt das M machen wir ein S da rein. Der Herr tut wohl an mir nach seiner Gerechtigkeit. Und schon klingt es ganz anders. Es geht um seine Gerechtigkeit. Aber nein, er sagt, meine Gerechtigkeit. Warum tut er es? Ich glaube, oder ich bin überzeugt, dass David sich hier nicht als selbstgerechten Menschen darstellen möchte, sondern er betont durch diese Formulierung, dass die Gerechtigkeit Gottes, würden wir im Neuen Testament sagen, bei ihm angekommen ist, dass er die Gerechtigkeit Gottes angenommen hat und dass diese Gerechtigkeit angefangen hat, sein Leben zu verändern. Und jetzt kann er sagen, dass seine Gerechtigkeit ist meine Gerechtigkeit. Ja, wir würden vielleicht neutestamentlich sagen, ja, Christus in uns, nicht ich, sondern er in seiner Kraft durch mich. Und dann kann ich sagen, er tut wohl nach meiner Gerechtigkeit, weil ich weiß, es geht nicht um meine Gerechtigkeit aller Gerd, sondern es geht um seine Gerechtigkeit, er in mir. Und ich glaube, in dieser Reihenfolge müssen die Verse hier auch verstanden werden. Genau, also er vergilt mir nach der Reinheit meiner Hände. Ja, David hatte beschmutzte Hände, das wissen wir. Aber durch die Gerechtigkeit Gottes wiederum kann er sagen, meine Hände sind rein gewaschen. Ich habe Vergebung erfahren, rein vor ihm. Und das zeigt sich dann eben auch an den Früchten. Und das sehen wir in Vers 22. Denn ich halte die Wege des Herrn und ich bin nicht gottlos, wider meinen Gott. Ja? Also Gott hat in meinem Leben gewirkt, gehandelt. Und jetzt soll er aber auch Maßstab sein dürfen in meinem Leben. Ja, die Wege des Herrn will ich halten. Er sagt, ich halte sie. Ja, war er sündlos? Nein, natürlich war er nicht sündlos. Aber hier sehen wir, es war ihm wichtig, Gottes Wort zu kennen, die Gebote genau zu kennen. Das sehen wir dann danach. Aber hier bedeutet es eben nicht, dass er sagt, ich lebe ein sündloses Leben. Sondern aufgrund der Bundesverheißung, nochmal, weiß er, ich bin erwählt vor Gott. Und jetzt kann ich in Wegen leben, die Gott für mich vorbereitet hat. In Werken, die Gott für mich vorbereitet hat. Ja? Seine Entscheidung, die stand fest. Vers 23. Denn alle seine Rechte habe ich vor Augen und von seinen Geboten weiche ich nicht. Natürlich, es gab 613 Geboten, natürlich hat er auch mal ein Gebot übertreten, gar keine Frage. Und alle Rechte immer vor Augen haben, das wäre menschlich gesehen eine absolute Anmaßung. Aber wiederum aus dem richtigen Verständnis heraus können wir das einordnen und sagen, er lebte dann ein Leben, wo es ihm wichtig war, die Rechte Gottes wirklich vor Augen zu haben, die Gebote Gottes auch damals alttestamentlich nicht nur als irgendwie ein Prinzip zu sehen, sondern auch wirklich in den Geboten zu leben. Klar, Christus hat es dann erfüllt neutestamentlich, aber für David war es wichtig, eine Umsetzung der Gebote, weil man daran sehen konnte, wie wichtig ist Gott mir, lebe ich ein Leben im Glauben. Denn alle seine Rechte, genau, also dieses nicht abweichen, noch zur Rechten, noch zur Linken. Vers 24, genau. Sondern ich bin ohne Tadel vor ihm und hüte mich vor Schuld. Ja, also er weiß ganz genau, er hat so viel falsch gemacht in seinem Leben, aber er hat jetzt eine Sensibilität gegenüber der Sünde entwickelt. Und ich glaube, dass, ich hoffe, das haben wir alle, eine Sensibilität entwickelt. Wir alle sind gefallen, wir alle haben gesündigt, wir alle haben sicherlich auch schon mal bewusst gesündigt, gar keine Frage. Aber entwickeln wir dann eine Sensibilität, dass wir uns wirklich vor Schuld hüten, dass wir sagen, nein, in diese Falle, wo ich schon getappt bin, da gehe ich nicht, sondern ich fliehe im Gegenteil der Sünde und laufe um mein Leben, anstatt wieder in die alten Dinge hineinzufallen. Ja? Was lernen wir daraus? Ja, bleibt alles beim Alten oder lernen wir aus Fehlern, aus Sünden in unserem Leben? Vers 25, darum vergilt mir der Herr nach meiner Gerechtigkeit, nach meiner Reinheit vor seinen Augen. Ja, er wäre einfach weggepustet, verzerrt worden, wenn es nach seiner Gerechtigkeit ginge. Aber die Gerechtigkeit Gottes hat er für sich gehabt, sodass er als Kind Gottes diese Worte so sprechen kann. Gott ist der Maßstab und er beurteilt, inwiefern David wirklich ein reines Leben lebte. Vers 26, gegen die Heiligen bist du heilig, gegen die Treuen bist du treu. Auch wiederum ein neuer Aspekt des Wesens Gottes. Den Heiligen gegenüber ist er heilig. Natürlich ist er auch heilig den Unheiligen gegenüber. Ist er auch treu den Untreuen gegenüber. Gott ist immer treu. Aber hier sehen wir, dass er denjenigen, die wirklich heilig dem Herrn leben, treu dem Herrn leben, dass er sich in besonderer Weise zu ihnen stellt und sagt, ja, und weil du heilig lebst, weil du treu bist, da werde ich dich noch mehr segnen. Da werde ich dich noch in besonderer Weise, wirst du mein Durchtragen, erleben. Ja, ein schöner Gedanke, Gott stellt sich an die Seite derer, die wirklich mit ungeteiltem Herzen bei ihm sind. Vers 27, ja, wird dieser Gedanke fortgeführt. Gegen die Reinen bist du rein und gegen die Verkehrten bist du verkehrt. Ja, also er stellt sich zu denen, die reinen Herzens sind, aber er ist verkehrt gegenüber denen, die verkehrt sind. Also jetzt wieder im umgekehrten Sinn, nicht, dass Gott verkehrt ist oder irgendwas verkehrt machen kann, aber die, die keine Notwendigkeit sehen, heilig, treu und rein zu leben, zu denen wird sich Gott in der Weise auch nicht stellen. Die werden dann auch dementsprechend ernten, was sie gesät haben. Ja, den Verkehrten gegenüber ist er in diesem Sinne verkehrt. Sie müssen mit den Konsequenzen leben, das empfangen, wie gesagt, was sie gesät haben. Und dann in Vers 28, denn du hilfst dem elenden Volk und mit deinen Augen erniedrigst du den Hohen. ja jetzt einen Blick nicht nur auf sich allein, sondern auch auf das ganze Volk. Du hilfst dem elenden Volk. Er hat ja auch als König immer wieder das Elend des Volkes gesehen und auch gesehen, Gott sieht den Einzelnen, Gott sieht aber auch das Kollektiv, Gott sieht auch das Volk und Gott erbarmt sich derer, die zerschlagenen Herzens sind. Und er ist so mächtig, dass er eben allein mit seinem Blick, mit deinen Augen erniedrigst du die Höhen, dass allein mit seinem Blick die Hohen erniedrigen kann. Und das finde ich auch wiederum, dieses seelsorgerliche Herz, du hilfst dem elenden Volk, du siehst nicht nur das Elend, du hast nicht nur ein Herz dafür, sondern du hilfst, du greifst ganz konkret ein, um da auch wirklich einen Unterschied zu machen. Und weil er Gott kennt, waren ihm eben die Wege nicht unbekannt. Er sieht, wie Gott in seinem Leben eingegriffen hat, gesiegt hat. Und das sind die Verse 29 bis 43. Wie Gott siegt, habe ich es überschrieben. Wie Gott siegt. Und das ist jetzt auch wiederum schön, was er macht. Jetzt hat er so ein bisschen gesehen, was die Gerechtigkeit Gottes in seinem Leben gewirkt hat, was Gott für ihn alles ist, wie Gott antwortet, wenn man betet. Und jetzt blickt er zurück und sieht, wie treu und gut Gott im Leben von David gehandelt hat. Und in diesen Versen, das werdet ihr merken, geht es wahrscheinlich, also bis dahin wahrscheinlich eher so die erste Hälfte vielleicht, Verfolgung von Saul, vielleicht auch nicht jeder Vers, die zweite Hälfte eher die zweite Lebenshälfte, weil sich das Vokabular ändert. Er schreibt hier aus einer Position der Stärke, auf einmal kommen neue Vokabeln dazu, auf einmal kommt Macht, Stärke dazu, weil er ja eben auch König und Herrscher war. Und er hat einen anderen Blick jetzt auf die Schwierigkeiten in seinem Leben. Und er beschreibt, wie Gott gesiegt hat, Vers 29. Ja, du Herr bist meine Leuchte, der Herr macht meine Finsternis Licht. Ja, das kann David erstmal jetzt ganz pauschal sagen. Dunkel, das finstere Tal und in diesem hat Gott jetzt Licht hineingeschenkt. Ja, vielleicht nach und nach, vielleicht auf einmal, eine Leuchte gibt weniger Licht. Gott kann auch komplett sofort Licht geben, aber Gott hat für Helligkeit gesorgt. Und jetzt ein besonders schöner Vers, über den ich mich gefreut habe, ihn hier zu entdecken. Ich wusste nicht, dass er hier steht. Denn mit dir kann ich Wälle erstürmen und mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Ja, also den kennen wir alle, ich glaube, wir alle lieben diesen Vers oder fast alle. Also auch hier wiederum eine Formulierung jetzt der Stärke, ja, Wälle erstürmen, Schlachten gewinnen, Mauer nicht entreißen, das sind alles so Worte, ich glaube, die klingen in den Ohren eines Mannes vielleicht nochmal anders als in den Ohren einer Frau, einer Schwester, weil das irgendwie so männliche Begriffe sind, die hier gebraucht werden. Und so eine Mauer, ich meine, springt mal über eine Mauer. Ich habe schon mit einem Bordstein Probleme mit meinen jungen Jahren. Ja, aber springt mal über eine Mauer. Und dieses Bild, Gott reißt die Mauer nicht ein. Ja, mit Gott springen wir über eine Mauer. Ja, und eine Mauer hat eine gewaltige Höhe, wenn er vorher von Burgen, von Felsen, von Klippen gesprochen hat. Und eben das ist mir hier wichtig geworden, immer wieder dieses Wort mit. Und er koppelt es an Gott. Sein Wohlergehen, sein Fortschritt in der Heiligung, alles in seinem Leben koppelt er an das Wort mit. Mit dir kann ich, mit meinem Gott, nicht als David, nicht als König, als Herrscher, als Goliath-Besieger, sondern mit Gott kann ich über Mauern springen. Und das ist etwas, glaube ich, was wir für uns genauso übertragen und sagen können. Mit Gott geht es. Ganz egal, was du vielleicht jetzt in deinen Gedanken vor Augen hast. Ich erinnere an das Zeugnis von Helene hier am Sonntag. Mit Gott hat sie es durchstanden. Mit Gott können wir über Mauern springen. Lass uns das mitnehmen, diesen Gedanken. Und ihn gelb markieren, wenn wir es noch nicht haben. Vers 31. Gottes Wege sind vollkommen. Des Herrn Worte sind durchläutert. Er ist ein Schild allen, die ihn vertrauen. Ja, auch wiederum ein schönes Bekenntnis. Er weiß nicht, was der morgige Tag bringt, aber kann trotzdem sagen, die Wege des Herrn sind vollkommen, aber ich weiß nicht, wie es hinter der Kurve aussieht. Dennoch sind sie vollkommen. Und genau das hat er erlebt, weil er ihm eben vertraute. Und dieses Bekenntnis gibt er hier in diesem Gebet weiter. Und alle, die ihm eben vertrauen, die können genau das erleben, dass Gottes Wege trotzdem vollkommen sind, auch wenn wir sie eben in so vielen Situationen nicht verstehen. Und er ist ein Schild allen, die ihnen vertrauen. Und dann werden wir merken, die feurigen Pfeile, Waffenrüstung, die werden geschossen kommen. Aber der Schild des Glaubens wird viele Pfeile alle Pfeile abwehren können, wenn wir mit ganzem Herzen auf Gott ausgerichtet sind. Ja, Gott hat die Macht. Das ist die Frage immer auch ein Stück weit, wer ist der Herr in meinem Leben? Also es ist möglich, standhaft zu sein. Vers 32, denn wer ist Gott außer dem Herrn, wenn nicht der Herr? Wer ist ein Fels als nur unser Gott? Ich habe eine Gabe, ich kann in euer alle Köpfe hineinschauen. Wer denkt an das Chorlied, denn wer ist Gott außer dem Herrn? Das war mein erstes Solostück hier von der Kanzel, das ich gesungen habe. Ich musste gleich an dieses Lied denken, denn wer ist Gott außer dem Herrn? Ja, und das ist das Ergebnis. Ja, mit Gott springe ich über Mauern, mit Gott weiß ich, seine Wege sind vollkommen. Und dann kommt man zu dem Fazit, ja, wer ist denn Gott? Wer sind denn die Feinde? Was sind denn die Dinge um mich herum, die mich so niederdrücken wollen? Ich habe doch Gott. Er ist doch der Fels. Wer, wenn nicht er? Es gibt so viele Dinge in unserem Leben, die wollen uns Sicherheiten geben. Ja, wenn die Inflation nicht so hoch wäre und der Tankpreis niedriger wäre, dann würde das Leben in geregelten Bahnen laufen. Und wir bauen die Sicherheit auf gewisse Dinge, auch wenn es natürlich teilweise existenzielle Probleme sind, vor denen viele stehen. Aber hier, die eigentliche, die echte Sicherheit, die liegt allein in Gott. Vers 32, das hatten wir, genau. Vers 33, Gott ist meine starke Burg und macht meinen Weg eben und frei. Also es ist ihm so wichtig, dieses Bild der Burg, sodass er es hier wieder aufgreift und wieder ein Vers aus seiner Erfahrung. Der Weg, er war nicht immer geebnet, aber mit Gott war er eben derjenige, der dann die ganzen Steine vom Weg entfernt hat, sodass er die Wege auch wirklich gehen konnte. Ja, mit meinem Gott ist es möglich, voranzukommen. Ja, ich laufe nicht in eine Sackgasse, wo es nicht weitergeht, sondern dann wird Gott kommen in seiner Gewalt und wird aus einer Sackgasse vielleicht einen Weg schaffen, wo es eben rausgeht, wo es weitergeht. Vers 34, er macht meine Füße gleich den Hirschen und stellt mich auf meine Höhen. Merken wir, bisher war vieles so ein bisschen schwermütig, so beladen teilweise. Und auf einmal so dieses Bild der Leichtigkeit, ja. Meine Füße gleichen einem Hirsch, ja, wie so eine Gazelle hüpfe ich daher. Ja, so. Die Umstände können ja die gleichen sein. Aber auf einmal mit Gott an der Seite kann eine Leichtigkeit ins Leben kommen, sodass man sagt, ich stehe trotzdem über den Umständen, weil wenn ich auf die Umstände schaue, dann würde ich erdrückt werden. Also Gott kann Leichtigkeit in unser Leben hineinstellen, ohne dass wir verrückt werden in den Situationen, in denen wir vielleicht stehen. Und er stellt mich auf Höhen, ja, auf Bergeshöhen. Auf einmal kann man vielleicht Dinge überblicken, die man bis dahin nicht überblickt hat. Vers 35, er lehrt meine Hände streiten und meinen Arm den ehernen Bogen spannen. Ja, man könnte hier vielleicht sagen, Gott befähigt. Natürlich konnte David irgendwie mit dem Schwert umgehen und weiß auch, wie man einen Bogen bedient. Aber er sagt ja, er lehrt meine Hände. Es geht um die Begabung Gottes. Was hat Gott in das Leben von David hineingegeben, was David wiederum einsetzen konnte für Gott? Gott ist der Geber. Und das sagt er hier. Gott gibt Sieg, Gott gibt hier aber auch ganz konkret die Befähigung. Und auch das können wir mitnehmen. Ja, was ist das, was Gott in unser Leben gibt und was können wir wiederum an andere in unserem Umfeld weitergeben von dem, was wir eben bekommen haben. Vers 36, du gibst mir den Schild deines Heils und deine Antwort macht mich groß. Ja, wiederum hier Schild des Heils. Ja, wir kennen das aus der Waffenrüstung. Gottes Zuspruch macht mich groß. Ja, wir sind keine kleinen russlanddeutschen Versager. Ja? Seine Antwort macht mich groß. Wir sind Königskinder, wir sind Kinder Gottes des Höchsten und seine Gerechtigkeit wurde uns zugesprochen, insofern wir zu ihm gehören. Eine gewaltige Zusage. Du gibst meinen Schritten weitem Raum und meine Knöchel wanken nicht. Ja? Jetzt in der Gegenwart Gottes kann David jetzt vorankommen, ohne jedes Mal zu straucheln, ohne jedes Mal zu fallen. Der Weg ist frei. Die Feinde sind vielleicht da, aber Gott ist bei ihm und das Schild wird ihm helfen, sodass er sich eben nicht ängstigen muss. Ja, meine Knöchel wanken nicht. Ja, ich rutsche nicht immer aus. Ich bin nicht immer nur beladen, sondern Gott macht den Unterschied. Ja, meine Knöchel wanken nicht. Ich kann auch ein Stück weit dieses befreite Leben, also wiederum diese Position der Stärke. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger, Vers 38. Ich will meinen Feinden nachjagen und sie vertilgen und nicht umkehren, bis ich sie umgebracht habe. Ja, hier geht es um den Punkt wiederum des Widerstandes, den David jetzt bereit ist zu leisten. Ja, Widerstand ist da, aber in der Macht seiner Stärke ist sich David bewusst, ich habe jetzt eine Chance gegenüber der Feinde. Ja, ich kann ihnen nachjagen, aktiv und nicht umkehren, bis ich sie umgebracht habe, aber nur mit Gott im Rücken kann ich Gericht üben, sodass meine Feinde mir nichts mehr antun können. Ist natürlich von einem König gesagt, der viele Kriege gelebt hat. In diesem Zusammenhang muss es auch verstanden werden. Aber auf der anderen Seite, ist das eben das Entscheidende, mit Gott im Rücken. Vers 39, ich bringe sie um und zerschmettere sie, dass sie nicht mehr aufstehen können und unter meine Füße falle. Ja, hier dieses Bild der Endgültigkeit. Das, was ihn bisher zurückgeworfen hat, was ihn zu schaffen gemacht hat, will er endgültig zu Ende bringen, sodass dieser Feind in Zukunft kein Feind mehr für ihn ist. Das ist sein Leben nicht weiter belastet. Ja, dieser Vers hat mich so stark erinnert an Jesus zu Rechten des Vaters, wo es heißt, er macht die Feinde zum Schemel seiner Füße. Ja, die Feinde sind ihm untertan, sie können ihm absolut nichts anhaben. Ja, und dieses Bild der Stärke wieder. Selbst der stärkste Feind, der mich vielleicht bisher immer besiegt hat, ist schwächer als Gott. Ja, ich kann in der Kraft Gottes Dinge zerschmettern. Vieles geht nicht von jetzt auf gleich. Vieles sind vielleicht lange Prozesse, vielleicht seelsorgerliche Prozesse, durch die man gehen muss. Man wünscht sich oft diese Schnelle. Aber manches kann Gott auch in einem Augenblick tun. Ja? Sowohl des einen als auch des anderen bedient sich Gott. Also Gott gibt Stärke, Gott gibt Wollen, gibt das Vollbringen. Es geht um das, was er tut. Vers 41, meine Feinde nacken, gibst du mir preis, dass ich vernichte, die mich fassen. Ja, also hier nochmal mit etwas anderen Worten, was er gesagt hat. Ja, die Feinde konnten ihn nichts anhaben, meiner Feinde Nacken gibst du mir. Also nicht sie kommen mir entgegen, sondern sie laufen jetzt vor mir weg. Ich bin jetzt in einer stärkeren Position mit meinem Gott. Und deshalb habe ich es genannt, dieses Gott schenkt Sieg. Ja, Gott will auch uns Sieg geben, dass wir wiederum immer wieder in ein Lob Gottes hineinkommen und sagen, Herr, dieser Tag, der war unglaublich schwierig, aber ich danke dir, dass du mir Sieg gegeben hast, dass du mir Sieg gegeben hast in meinen Gedanken, in den Worten, die ich gesprochen habe. Danke dir, dass ich dem Feind nicht erlegen war, sondern mit dir Sieg haben konnte, geistlich übertragen. Vers 42, sie sehen sich um, aber da ist kein Helfer nach dem Herrn, aber er antwortet nach dem Herrn, aber er antwortet ihnen nicht. Ja, also diese starke Erfahrung. Er ruft, Gott antwortet, die Feinde rufen, Gott antwortet nicht. Warum antwortet er nicht? Ja, weil sie nicht mit ganzem Herzen rufen, weil er keine echte Reue, keine echte Buße zu finden ist. Sie haben keinen Burg, keinen Schutz, keinen Fels, keinen Helfer. Gott sieht das Herz. Vers 43. Ich will sie zerstoßen wie Staub der Erde, wie Kot auf der Gasse will ich sie zerstäuben und zertreten. In einem Gebet oder in einem Lied, das ich schreiben würde, würde ich diese Worte so wahrscheinlich nicht wählen. Aber auch hier wiederum dieses Bild der absoluten Überlegenheit. Und das sind ja Worte erstmal, die er Gott so sagt oder singt, mit Gott an der Seite. Ja, mit Gott im Kampf ist kein Feind auf Augenhöhe. Der Feind ist nie auf Augenhöhe. Er ist immer dem Herrn unterlegen. Wir kämpfen mit dem Sieg im Rücken, auch jeden einzelnen geistlichen Kampf. Dann die Verse 44 bis 46 habe ich überschrieben, wie Gott einsetzt. Ja, Gott hat ja David ganz konkret zum König eingesetzt und diese Einsetzung war keine Selbstgerechtigkeit, kein Streben von David, sondern ein geduldiges Warten auf Gottes Handeln. Vers 44, du hilfst mir aus dem Aufruhr meines Volkes und machst mich zum Haupt über die Völker. Ein Volk, das ich nicht kannte, dient mir. Ja, also David wurde von Gott eingesetzt, der Bund ist da und er hat als König eine große Aufgabe, aber diese große Aufgabe zeigt sich in vielen kleinen Dingen. Ja, da sind Streitigkeiten, da ist ein Aufruhr. Er wird zum Haupt über die Völker gemacht und jetzt hat er die Aufgabe, auch den Menschen zu dienen, die ihm dienen. Ja, das ich nicht kannte, das Volk, das dient mir. Ja, zuerst war er nur über Juda gesetzt, später über ganz Israel. Also zu Juda hatte er vielleicht doch irgendwo am Anfang einen engeren Bezug. Also Gott hat ihm nicht nur Kraft und Stärke gegeben, sondern ihn gesetzt, sodass er führen konnte. Und jetzt war es seine Aufgabe, sich für Frieden und für Einigkeit einzusetzen, dass eben aus dem Aufruhr echte Einigkeit wird, etwas Echtes. 45, 46, die Söhne der Fremde huldigen mir und gehorchen mir mit gehorsamen Ohren. Also etwas Unvorstellbares. Auf einmal geschieht etwas, was vorher nicht denkbar war. Die Söhne der Fremde verschmachten und kommen mit Zittern aus ihren Burgen. Ja, David musste lernen, Gott gehorsam zu sein. Die Nationen mussten lernen, David gehorsam zu sein. David war im Kleinen treu. Gott hat ihn über Großes gesetzt und andere waren ihm untertan, sodass sie, ja, wie es hier beschrieben wurde, dass er auf einmal in der starken Position war und nicht wie in dem Anfang des Psalms die Feinde in der stärkeren Position waren. Ja, sie verschmachten und kommen mit Zittern aus ihren Burgen. Ja, verschmachten, ich musste da so an dieses Bild des Baumes denken, das an den Wasserbächen gepflanzt ist, das eine schöne Frucht bringt und das vielleicht nicht an den Wasserbächen ist, wo die Blätter verwelken. Ja, und so auch hier. Sie haben nicht die Quelle in Gott und werden dementsprechend, eines Tages werden alle Knie vor Gott beugen. Ja, und jeder wird bekennen, dass Gott der Herr ist. Und hier sind sie David untertan. Also er schreibt ja einfach aus seinem Leben, aus seiner Erfahrung, wie er die Dinge wahrgenommen hat. Und dann die letzten vier Verse, wie Gott gelobt werden will. So habe ich es überschrieben. Ja, wie Gott gelobt werden will. 47, der Herr lebt und gelobt sei mein Fels, der Gott meines Heils sei hoch erhoben. Ja, also staunende Gedanken über Gott, über die Rettung Gottes, über das Eingreifen Gottes, über die Macht Gottes, viele Bekenntnisse der Stärke. Und jetzt rundet er diesen Psalm mit einem wunderschönen Lob ab. Ja, der Herr lebt. Es erinnert mich so sehr an Ostern. Der Herr ist auferstanden. Der Herr lebt. Er ist der Erstling von den Toten. Er hat alle Macht. Ja, und David verdankt alles, absolut alles, verdankt er Gott. Und das sagt er hiermit, der Herr lebt, gelobt sei mein Fels, der Fels meines Heils sei hoch erhoben. Also so wirklich so, es wird immer nochmal gesagt, damit auch auf jeden Fall rüberkommt, wie er es empfindet. Gott soll alle Ehre bekommen. Vers 48, der Gott, der mir Vergeltung schafft und mir Völker unterwirft. Ja, hier noch einmal, kurzer Rückblick, Gott habe ich alles zu verdanken. Alles Gute in meinem Leben habe ich aus Gnade bekommen, hat Gott in meinem Leben getan. Und dann Vers 49, er hilft mir von meinen Feinden. Du erhöhst mich über die, die sich gegen mich erheben. Vor dem Mann, der Gewalt hat, rettest du mich. Ja, alles verdankt er Gott. Und ich glaube auch wir, wenn wir ehrlich sind, wenn wir zurückschauen, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann können wir das sagen, dass wir alles Gott zu verdanken haben. Die kleinen und die großen Dinge in unserem Leben. Mit unserer Kraft wären wir schon längst am Ende. Und ich weiß nicht, wo wir alle wären, wenn wir Gott in unserem Leben nicht hätten. Ihm verdanken wir alles. Hier 49 nochmal mit etwas anderen Worten, was er vorher ausgeführt hat, aber auch nochmal dieses Gottes Hilfe. Gott macht den Unterschied und steht ihm zur Seite, sodass auch der stärkste Feind ja nicht mehr ist als irgendwie so ein Statist oder ähnliches. Ja. Und dann in den letzten beiden Versen, darum, also so eine Art Fazit, darum, will ich dir danken, Herr, unter den Völkern und deinen Namen Lob singen. Muss ich auch wieder an das Lied denken. Der seinem Könige großes Heil gibt und Gnade erweist, seinem Gesalbten, David und seinem Haus ewiglich. Ich finde es sehr, sehr schön. Also ich will dir danken. Es ist jetzt ein aktives Bestreben, was er tun möchte. Herr unter den Völkern, also diesen Dank, den sollen viele mitbekommen. Deshalb finde ich schön, dass wir hier in der Versammlung Gott danken können. Der seinem Könige großes Heil gibt, Gott gibt das Heil und Gnade erweist seinem Gesalbten. Und das finde ich hier so schön, dass in dem letzten Vers des Psalms dieses Wort Chesed, Gnade, Güte, Wohlwollen Gottes drinne steckt. Ja, er weiß seinem Gesalbten sicherlich auch jetzt hier ein messianischer Blick, konkret David und seinem Hause ewiglich. Und Jesus ist ja dann aus dem Hause David hervorgegangen. Und ich glaube, das ist auch so ein abschließender Gedanke. Wir brauchen Gnade in unserem Leben. Wir können uns Mühen tun, machen. Und im Endeffekt ist mit ein Leitvers auch in meinem Leben, lass dir an meiner Gnade genügen. Gottes Gnade ist genug, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und wenn wir das tun, dann werden wir merken, er hilft mir aus von meinen Feinden. Darum will ich ihm danken, darum werde ich ihn dann auch preisen. Ja, und da wünsche ich uns wirklich, dass wir das erleben, ganz konkret, auch in den ganz kleinen alltäglichen Dingen, die uns vielleicht heute Abend begegnen werden, vielleicht morgen früh begegnen werden, dass es getrieben ist von der Gnade, auf der Grundlage der Gnade. Und dann möchte Gott mitgehen mit uns. Amen.